Unser Gott ist wirklich wunderbar. Er ist voller Kraft und er ist voller Macht. Er ist heilig, haben wir gerade so schön gesungen. Und er ist auch voller Liebe. Wir dürfen Papa zu ihm sagen. Er ist unser großer Vater. Ja, deswegen habe ich dich auch verstanden, wenn du sagst irgendwo, dein Herz ist so voll, deswegen kannst du gar nicht ruhig sein. Da musst du dich mal selber bremsen manchmal. Ja, davon möchte ich heute auch predigen. Das ist eine schöne Sache, wenn das Herz voll ist, dessen Mund fließt über. Das steht so schön in Gottes Wort. Ja, ich weiß nicht, wer letzte Woche da war, ob ihr euch noch an den Predigtext, Predigtvers erinnern könnt. War aus Josua 1, Vers 9. Da steht so schön, sei mutig und stark. Und du brauchst keine Angst zu haben, fürchte dich nicht. Denn dein Gott ist immer, immer bei dir. Amen. Ja, da habe ich gestern, an den Vers musste ich gestern Mittag, ich weiß, zum 2, 3, ich weiß gar nicht, wann es war, musste ich mal dran denken, hatte ich ein Telefonat, hat mich lieber Bruder angerufen und hat gesagt, dass der Klaus, der heute hier predigen sollte, dass er krank ist. Wir dürfen für ihn beten, ganz klar. Und ob ich nicht einspringen könnte. Dann habe ich ihn so ein bisschen, wo es sich gesetzt hatte, habe ich nicht ausgeschimpft. Nee, ich habe nur gesagt, Sven, du weißt ganz genau, dass ich nicht Nein sagen kann. Ja, und deswegen habe ich mich gestern Abend und gestern Nacht noch hingesetzt und die Predigt rausgesucht. Und heute Morgen, muss ich euch ehrlich sagen, da bin ich nach dem Frühstück nochmal an die Predigt gegangen und dann habe ich die beiseite gelegt. Deswegen habe ich euch eine ganz andere Predigt mitgebracht. Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Ich heiße euch wieder ganz, ganz herzlich willkommen in dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch. Denn sie werden viel Frucht bringen. Psalm 92, die Verse 14 bis 15. Der Liedtexter Paul Gerhardt hat mal so schön gebetet, mach in mir deinem Geist Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich des Gartens schöne Blumen und Pflanze möge sein. Ja, Amen. Mach mir deinem Geist Raum. Ja, ihr Lieben, auch wenn wir heute keinen Pfingsten feiern, heißt das nicht, dass wir über das Thema Heilige Geist nicht sprechen können? Oder was meint ihr? Denn wir können doch gar nicht anders. Der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir die Vollmacht haben, von Jesus, dem Auferstandenen, zu reden. Stimmt's? Amen. Aber dazu nachher noch mehr. Ja, wir haben gelernt, dass der Heilige Geist Menschenleben verändert. Durch den Heiligen Geist und nur durch den Heiligen Geist werden Menschen wiedergeboren. So sagt es auch Jesus in Johannes 3 zu einem hohen religiösen Führer, Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes sehen. Ja, durch den Heiligen Geist werden Menschen verändert und so gibt es bei jedem Menschen, der durch den Geist wiedergeboren wurde, so ein Vorher und ein Nachher. Ich persönlich kann das nur bestätigen und ich denke, viele von euch auch. Und zum Thema Wiedergeburt habe ich in der Bibel ein schönes Beispiel gefunden. Es handelt sich von einem Jünger von Jesus, den viele von euch kennen, wenn auch nicht persönlich. Petrus, Simon, Petrus. Und dazu lade ich euch ein, die Apostelgeschichte aufzuschlagen, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Hier steht, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt, das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als nun Petrus und Johannes sah, wie sie den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an, mit Johannes an und sprach, siehe uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher und lobte Gott. Und er sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Soweit Gottes Wort. Ja, in Apostelgeschichte 2 wurden viele Menschen erfüllt vom Heiligen Geist und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen eingab. Tausende von Menschen kamen zum Glauben und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Nächste Woche. Das ist wunderbar. Ja, die Gläubigen lebten einmütig zusammen, die erste Gemeinde entstand, also es muss eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen sein. Ja, es war der Beginn des Christentums. Die Gemeinde wurde gegründet und ihr Lieben, das Wunderbare, was Gott in seinem Wort prophezeit hat, können wir heutzutage noch live miterleben. Du wirst jetzt vielleicht fragen, ja, was soll denn das sein? Das Evangelium wird bis zum heutigen Tag auf diesem Planeten verkündigt, bis an der Weltende. Die Bibel ist die am meisten verbreitete, noch in den meisten Sprachen auf dieser Erde übersetzte Buch und die Gemeinde wächst. Gott baut sein Reich hier auf diesem Planeten. Ja, wir, auch du und ich, wir dürfen dabei sein. Und so habt auch ihr, die Gemeinde in Hirzenhain, eine geistliche Vision, was euer göttlicher Auftrag ist und wofür euer Herz brennt. Und wie David Brunner geschrieben hat, wenn eine Gemeinde eine Vision hat, ist sie kraftvoller und dynamischer und leidenschaftlicher. Amen. Heute an diesem Sonntag sind wir ganz am Anfang der ersten Christengemeinde. Petrus und Johannes gehen in den Tempel und da sitzt einer, gelähmt und bettelt. Und dieser gelähmte Mann erhofft sich natürlich ein wenig Geld von den beiden. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und der Gelähmte sprang auf und ging mit ihnen in den Tempel und sprang umher. Ich möchte mit euch heute Morgen mal über das Leben von Petrus sprechen. Über zwei Punkte in seinem Leben, über das Vorher und über das Nachher im Leben von Petrus. Über die geistliche Tiefe von Petrus und über die geistliche Quelle von Petrus. Und seine geistliche Tiefe, Punkt 1. In unserer Geschichte wusste Petrus, dass er etwas zu geben hatte. Ihr Lieben, das war aber nicht immer so bei unserem Petrus. Es gab Zeiten, da hatte Petrus nichts, was er hätte geben können. Ich nenne es mal das alte Leben von Petrus, vorher. Ich meine, ihr kennt alle das Sprichwort, du kannst nicht geben, was du nicht hast. Du kannst auch keine Liebe geben, wenn du keine Liebe in dir hast. Du kannst doch nicht mal Geld geben, wenn du keins hast. Das stimmt auch auf der geistlichen Ebene. Du kannst anderen nur so viel von deiner Geistlichkeit geben, wie du besitzt. Mit anderen Worten, dein geistlicher Einfluss auf andere Menschen wird kaum größer sein als deine geistliche Tiefe. Man kann es auch anders sehen, wenn deine geistlichen Aufgaben, die du dir vielleicht selbst gegeben hast, so als guter, motivierter, überzeugter Christ, wenn die größer sind als deine geistliche Tiefe, dann wirst du bald daran zerbrechen. Viele Christen versuchen dann aus sich selbst heraus die Aufgaben zu tun, die sie sich selbst auch gegeben haben. Und das endet meistens im geistlichen Burnout. Und dann sind die Menschen oft sauer auf Jesus, weil der doch schon wieder so viel verlangt hat, was man ja gar nicht schaffen kann. Also zurück zu Petrus. In Matthäus 16 fragt Jesus seine Jünger, wer sagen die Leute, wer der Menschensohn ist? Sie sprachen, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere, du bist Jeremia oder einer der Propheten. Mir fällt gerade so auf, dass aus dieser Sicht auf Jesus auch bis zum heutigen Tag sich da draußen nicht viel geändert hat, weil viele Religionen behaupten immer noch, Jesus war ein großer Prophet, ein guter Mensch, er hat eine gute Ethik gepredigt. Das war doch so ein Wanderprediger. Aber Vers 15 sprach Jesus zu ihnen, wer sagt denn ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortete und sprach, du bist Christus, der lebendige Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also ich verstehe das folgendermaßen. Petrus' geistliche Tiefe war nicht so weit, dass er so etwas von sich aus hätte heraussagen können. Deshalb wurde es Petrus vom Vater im Himmel durch den Heiligen Geist geoffenbart. Ein paar Verse später oder eine kurze Zeit auch später erklärt Jesus seinen Jüngern, dass er viel leiden muss, dass er gekreuzigt wird und dass er sterben wird. Petrus fing an, in Matthäus 16, 22, Jesus zu tadeln. Das soll nie mit dir geschehen. Was meint ihr? Also ich glaube, Petrus hat sich einfach nur Sorgen um seinen Freund Jesus gemacht. Und was macht Jesus? Jesus wandte sich zu Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Merkt ihr was? Zwei Aussagen von Petrus, einmal direkt von Gott geoffenbart und kurz danach diese krasse Antwort von Jesus zu den Sorgen von Petrus. Also ich glaube, die Theologie des Petrus, seinen gut gemeinten Gedanken, sein Charakter, war größer, war stärker als seine geistliche Tiefe. Petrus hat sich Sorgen gemacht, er war impulsiv, voller Elan, aber aus sich heraus. Wir alle kennen die Redewendung, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Solche Erleuchtung können wir tagtäglich im Alltag erfahren. Es müssen uns schließlich nicht immer die großen Lichter aufgehen, auch viele kleine Lichter erhellen den Raum. Und so bringt die Gabe der Erkenntnis immer wieder Licht ins Dunkel. Und der Heilige Geist schenkt uns mit dieser Gabe Einblick in verborgene Dinge, und ermutigt uns dazu, die Welt als Geheimnis Gottes immer tiefer zu erforschen und auch zu erkennen. Er verleiht uns ein helles Köpfchen, um dies und das zu durchschauen und sich tiefgründiges Wissen anzueignen, bedeutet auch immer wieder mutige und auch kritische Fragen zu stellen. Und doch, viel Wissen hilft nichts, wenn man es nicht anwendet. Ohne konkrete Umsetzung im Alltag, ohne Transfer in unser Leben, bleibt Bücherwissen Bücherwissen, Bibelwissen Bibelwissen. Die Gabe der Erkenntnis hilft uns aber jeden Tag aufs Neue aus Bibelwissen auch Lebenswissen zu machen, denn ihre Aufforderung an uns lautet, sehen, lesen, verstehen und danach handeln. Merkt euch mal diese Reihenfolge. Sehen, verstehen, handeln. Jetzt vielleicht nochmal ein anderes Beispiel von Petrus. In Matthäus 17 ist Petrus mit Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung. Als Mose und Elia erscheint, sind natürlich alle total überwältigt. Also ich wäre schon auch überwältigt gewesen, du wahrscheinlich auch. Was interessant ist, dass Jakobus und Johannes keinen Ton sagen. So überwältigt sind sie, aber Petrus, der will gleich Hütten bauen. In Vers 4 sagt Petrus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, baue ich euch drei Hütten. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. So war unser Petrus. Er war ein Mann der Tat, hier wird gehandelt. Und er hätte wahrscheinlich immer noch nicht aufgehört zu reden, wenn Gott nicht gesprochen hätte. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Also mein Verständnis zu dieser Aussage ist, Petrus, du bist jetzt mal ganz still und hörst einfach auf Jesus. Denn Petrus hat, wie wir soeben gelernt haben, gesehen, ich glaube noch nichts verstanden, und trotzdem gehandelt. Stimmt. Das nächste Beispiel, Matthäus 26, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet mich alle verraten oder zumindest werdet ihr mich verlassen. Und wieder ist es unser Petrus, der zu Jesus sagt, wenn sich auch alle von dir abwenden, Ich halte auf jeden Fall zu dir. Doch Jesus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und Petrus in aufopferungsvoller Hingabe sagt, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nie verleugnen. Wir kennen alle, glaube ich, die Geschichte. Petrus hat Jesus noch ehe der Hahn dreimal krähte, dreimal verleugnet. Und am Ende dieser Geschichte steht, und Petrus weinte bitterlich. Ja, er weinte bitterlich, er ist zusammengebrochen. Und wisst ihr, was wir daraus lernen? Petrus' Hingabe war größer als seine geistliche Tiefe. Und wenn unser theologisches Wissen, unsere geistlichen Erlebnisse oder unsere gut gemeinte Hingabe größer ist als unsere geistliche Tiefe, ihr Lieben, dann werden wir irgendwann kläglich versagen und bitterlich weinen. Denn der Grund dafür ist doch der, wir versuchen mit aller Kraft geistlich zu leben. Wir versuchen mit aller Kraft ein Leben mit Jesus zu leben. Vielleicht muss man sich nur ein bisschen mehr Mühe geben oder mal richtig feste glauben. Wir versuchen mit aller Kraft die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir doch so viel Erfahrung und Erkenntnis haben. Wir versuchen mit aller Kraft dem lebendigen Gott zu vertrauen. Und wenn der Satan dann wirklich mal auftaucht und uns fragt, sollte Gott wirklich was wirklich gesagt haben, na dem werde ich was erzählen. Ihr Lieben, so geht das nicht. Weil großes Bibelwissen ist keine Garantie für eine tiefe Christusbeziehung. Denn es ist doch so, unsere geistliche Tiefe, unsere tiefe Christusbeziehung bestimmt doch, wie wir leben. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und hier, so sagt uns Gottes Wort, müssen wir uns immer wieder prüfen. 2. Korinther 13 sagt Paulus, prüft euch selbst, ob euer Glauben noch lebendig ist oder erkennt ihr nicht, dass Christus in euch lebt. Kann natürlich sein, dass ihr, wenn ihr euch geprüft habt, dass ihr durch die Prüfung durchgefallen seid. Und vielleicht fragst du dann endlich, ja, ich habe doch immer nach Gottes Wort gelebt oder vielleicht doch nicht. Ich war doch immer gehorsam oder vielleicht doch nicht. Und vielleicht merkst du dann endlich, ich pack das doch nicht mit eigener Kraft. Ich brauche Hilfe. Und die Hilfe gibt es in Ezekiel 36, Vers 27. Und jetzt hört bitte genau zu. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun, spricht Gott. Geistliche Tiefe sagt aus, wie verbunden und wie abhängig wir von Jesus Christus sind. Und Petrus in unserer Geschichte hatte die Gewissheit, dass er etwas weitergeben konnte. Und so sind wir schon bei Punkt 2. Die geistliche Quelle von Petrus. Das, was ich habe, gebe ich dir. Gott sagt dazu, ich will meinen Geist in euch geben. Dann erst könnt ihr in meinen Geboten wandeln und danach tun. Jesus sagt dazu, nur mit mir werdet ihr viel Frucht bringen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nimm das bitte mal wortwörtlich. Wenn wir aber gut gemeint aus dem Fleisch handeln, so wie Petrus oft und hochmotiviert gemacht hat, dann bringt es das uns letztendlich zur Verzweiflung. Und ihr Lieben, und das ist das Beste, was uns passieren kann. Herzlichen Glückwunsch. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Denn es ist doch wirklich so, wenn du total verzweifelt bist, wenn du so richtig fertig bist, wenn du ganz unten bist, lest mal vielleicht dazu Lukas 15, der Sohn im Schweinestall. Und wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann weinst du bitterlich. Und jetzt wird dir bewusst, du brauchst jemanden, der dich hilft, der dich unterstützt und der dich tröstet. Deshalb tu Buße, kehr um, dann lernst du jemanden kennen, der will dir dein Leben schenken, der will dir ewiges Leben schenken. Denn der Umkehrschluss ist doch der, solange wir Christen, selbst Christen sein können, solange kann Jesus im Himmel bleiben, den brauchen wir doch gar nicht. Petrus kannte seine totale Abhängigkeit von Jesus in den 3 Jahren, in denen Petrus Christus nachfolgte, war er auf sich alleine gestellt. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet und nach der Auferstehung von Jesus ging Petrus fischen, das war schließlich sein Beruf. Nun nicht mal das konnte er mehr. Und dann wurde Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er stand auf und predigte. 3000 Menschen bekehrten sich, Frauen und Kinder noch dazu. Und als die große Menschenmenge zu ihm kommt, nachdem der Gelähmte geheilt wurde, um Petrus und Johannes zu bestaunen, was sie doch für ein Wunder getan haben, da sagt Petrus zu der Menge in Vers 12, Männer von Israel, was wundert ihr euch und warum schaut ihr uns so gespannt an? Als hätten wir das aus eigener Kraft und Frömmigkeit getan. Gratuliert nicht mir. Es hat nichts mit mir zu tun, sagt Petrus. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Jesus auferweckt hat, der von den Toten auferstanden ist. Er hat das getan. Und das war seine geistliche Quelle. Petrus hatte empfangen, den Heiligen Geist empfangen. Und in Apostelgeschichte 4 wird es nochmal so richtig spannend. Hier erleben wir Petrus live, nachdem er empfangen hatte. Nachher. Und jetzt einen Tag später, nachdem der Gelähmte geheilt wurde, steht Johannes und Petrus vor dem Hohen Rat. Es hat einen riesen Auflauf gegeben. Ganz Jerusalem hat gesehen, wie der Gelähmte geheilt wurde. Und Petrus hat nach dem Wunder gleich angefangen zu predigen. Und viele sind zum Glauben gekommen. Und das wollte der Hohe Rat aber so nicht hinnehmen. Deshalb ließ der Hohe Rat die beiden umgehend verhaften. Paulus und Johannes waren über Nacht eingesperrt und jetzt sollen die beiden vor dem Hohen Rat Rede und Antwort stehen. Und das tun sie. Mutig und kühn. Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, dieser Mann wurde geheilt im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steht dieser Mann heute gesund vor euch? An ihm hat sich die Kraft dessen gezeigt, den ihr gekreuzigt habt. Ihr Lieben, mal unter uns, stellt euch mal diese Szene vor. Petrus und Johannes stehen vor dieser religiösen High Society. 71 Mitglieder hatte der Hohe Rat und sagen diesen Männern klipp und klar, dieser Mann wurde von dem geheilt, den ihr gekreuzigt habt. Aua, das tut weh. Das ist massive Kritik am jüdischen Führungsgremium. Und dieser Hohe Rat hat Jesus als Gotteslästerer gekreuzigt. Und jetzt geschehen in seinem Namen Zeichen und Wunder. Und Petrus erzählt weiter. Und dieser Jesus wurde von Gott von den Toten auferweckt. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Und die Botschaft von Petrus an den Hohen Rat ist klar. Ihr habt euch geehrt. Der sichtbare Beweis ist der Gelähmte, der in Jesu Namen geheilt wurde. Man, der Hohe Rat staunt nicht schlecht. Sind die beiden doch einfache Menschen, Fischer? Die haben nie Theologie studiert. Woher haben sie diesen Mut, diese Weisheit, diese Vollmacht? Und am liebsten hätte der Hohe Rat natürlich die beiden wieder ins Gefängnis geworfen und bei Nacht und Nebel beiseite geschafft. Aber das geht nicht mehr, das bringt Unruhe ins Volk. Denn ganz Jerusalem hatte das Wunder gesehen. Und dann sollen die beiden wenigstens die Klappe halten. Sie werden vom Hohen Rat bedroht, redet nur nie wieder von Jesus. Die Antwort von Petrus: Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, wir sehen unseren Petrus vor dem Hohen Rat, aufrecht und kühn und mit fester Stimme. Denken wir noch ein paar Wochen zurück im Leben von Petrus. Da war Petrus auf dem Hof des Hohen Rates, verschämt, ängstlich und verschüchtert. Hat er sich an die Wand gedrückt, dass ihn ja keiner sieht. Dann haben sie ihn doch erkannt. Und dreimal hat er seinen Herrn verleugnet. Und jetzt kann man sich nur verwundert die Augen reiben. Derselbe Mann, nur einige Wochen später, steht vor dem Hohen Rat und fürchtet, wie sagt man so schön, weder Tod noch Teufel. Und das soll derselbe Mensch sein? Nein. Es ist nicht derselbe Mensch. Es ist ein anderer geworden. Wiedergeboren. Vorher, nachher. Aus Simon dem Fischer ist jetzt wirklich Petrus der Fels geworden. Jetzt macht Petrus seinem Namen, den Jesus ihm schon vor langer Zeit gegeben hatte, alle Ehre. Und das ist das Gewaltige. Auch heute können wir erleben, wie der Heilige Geist uns verändert. Der Heilige Geist will uns ein neues Leben geben. Jesus will alles neu machen. Die Jahreslosung für dieses Jahr. Siehe, ich mache alles neu. Und ihr Lieben, das ist das Wunder von Pfingsten. Es ist jeden Tag ein Wunder, jeden Tag. Wenn Menschen zu Jesus kommen und ihm um ein neues Leben bitten, ihn in ihr Herz einladen. Ich möchte dir ganz gewiss sagen, wenn du Jesus aufrichtig bittest, wenn du Buße tust, wirst du, wenn du umkehrst, dann schenkt er dir ein neues Leben. Das ist Fakt. Das hat er uns persönlich versprochen. Matthäus 7, Vers 8. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist der Grund, warum Petrus nicht verzagt und zittert und ängstlich zu Hause sitzt, bis vielleicht die Kranken zu ihm gebracht werden, bis die Verlorenen, die Heilsuchenden bei ihm an die Tür klopfen. Nein. Petrus ist draußen in den Gassen von Jerusalem, von Jerzenhain, von Kedern, vom Vogelsberg und so weiter und bezeugt Jesus. Liebe Geschwister, durch die Kraft des Heiligen Geistes werden Menschen verändert. Und das muss ich nochmal mit aller Deutlichkeit sagen. Nicht nur zu Pfingsten. Nein, ihr Lieben, jeden Tag. Und dieser innere Zwang, dieses Getriebensein vom Heiligen Geist, man kann den Mund nicht mehr halten. In Lukas 6, Vers 45 steht so schön, wenn dein Herz voll ist, dann fließt dein Mund über. Ich habe hier so ein paar Beispiele zusammengesammelt. Da gibt's den, aus der Praxis, den begeisterten Fußballer. Der andere ist alle zwei Monate im Urlaub. Der andere ist ein Autotuner, der schraubt immer ganz gern und tunt seine Autos, dass sie noch schneller fahren. Der andere ist ein Immobilienmakler und hat ein Vermögen verdient. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was, von was diese Menschen sprechen. Und zwar immer, wenn man sie trifft. Sie sprechen vom Fußball, vom Urlaub, von schnellen Autos, sie sprechen von Geld. Vermögen und Macht. Ja, ihre Herzen sind voll und ihr Mund läuft über. Und hier ist jetzt noch die große Frage, mit was ist dein Herz gefüllt? In der Apostelgeschichte können wir lesen, von was Petrus' Herz erfüllt war. Denn er kann gar nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 19, zum Hohen Rat, wir haben gar nicht die Vollmacht, nichts mehr zu sagen. Prüf doch mal selbst, ob es vor Gott recht ist, ob wir das, was Gott uns aufgetragen hat, also die Vollmacht gegeben, nicht mehr sagen sollen. Die Frage des Hohen Rates war doch schließlich, wer hat euch die Vollmacht gegeben, zu reden? In welchem Namen handelt ihr? Ja, sie sind gesandte Botschafter in einem klaren Auftrag, gesandt in diese Welt von Jesus zu zeugen. Sie haben die Vollmacht zu predigen. Sie haben keine Vollmacht zu schweigen. Das heißt, sie müssen reden. Und das Gesetz Gottes kommt nicht mehr als Forderung, du musst oder du musst nicht, sondern es kommt in mein Herz und sagt, ich will. Ja, der äußere Zwang, gegen den wir uns immer wieder wehren, der uns als Überforderung entgegentritt, dass wir das Gesetz Gottes halten, wird durch den Heiligen Geist zu unserem ureigensten Herzensanliegen. Wir wollen gehorsam sein, aus Liebe. Und dazu haben wir noch den besten Beistand, den wir uns vorstellen können, nochmal. Denn alleine können wir das alles gar nicht tun. In der Apostelgeschichte 4 lernen wir natürlich aber auch andere Leute kennen, Menschen, die sich mit aller Kraft gegen diese neue Lehre widersetzen. Es ist der Hohe Rat, es ist tragisch, weil diese Menschen haben exakt die gleichen Voraussetzungen wie die Apostel. Sie haben gehört, bezogen auf Israel, genauso gehörten sie genauso zum Volk Gottes wie Petrus und Johannes. Auch sie haben 3 Jahre hinweg die gleiche Botschaft gehört, haben diesen Jesus persönlich kennenlernen dürfen. Sie haben auch die gleichen Wunder gesehen. Und in diesem Fall stand der Geheilte in Person als Zeuge der Kraft Jesu leibhaftig vor ihnen, kerngesund. Sie können es nicht leugnen. Aber sie wollen sich nicht verändern lassen. Sie wollen ihre eigenen Wege gehen, sie wollen ihr Leben alleine leben. Ihr Lieben, das ist traurig. Aber sie haben sich für diesen Weg entschieden. Ja, und so kommt dabei raus, habt ihr gewusst, dass es auf diesem ganzen Planeten nur 2 Gruppen von Menschen gibt? Das ist die eine Gruppe, zu der Gott, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die andere Gruppe, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Wir müssen uns entscheiden. Aber leider ist es oft so, wenn Menschen Jesus kennenlernen, dann lassen sie ihn höchstens ins Foyer ihres Hauses, in den Flur ihres Lebens. Aber bitte schön nicht gleich ins Wohnzimmer. Die anderen Zimmer ihres Lebens sind sowieso abgeschlossen. Hallo ihr Lieben, das ist so nicht richtig. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir, sagt Paulus. Und ein schottischer Autor und Theologe Oswald Chambers, er hat mal so schön geschrieben, die Bergpredigt ist keine Auflistung von Verhaltensmaximen, nach denen man sich richten sollte. Und jetzt hört zu, weil ohne die tiefe Identifikation mit Jesus ist das alles gar nicht möglich. Die Bergpredigt ist eine Beschreibung des Lebens, das wir leben, wenn, wer weiß es, der Heilige Geist in uns freie Hand bekommt. Halleluja. Ja, wenn er in unserem ganzes Lebenshaus bewohnen darf. Und wenn du das annimmst, dann kann der Heilige Geist nach und nach jeden Raum deines Zimmers, deines Lebens aufschließen. Und dann können wir leben lernen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann können wir viel, viel Frucht bringen. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue und Keuschheit. Und dann schenkt er uns auch die Vollmacht zum Dienst für den Herrn, dass unser Vater uns gebrauchen kann, dass er durch uns sein Reich bauen kann, solange noch Zeit ist, denn wir haben noch Gnadenzeit, dass wir erfüllt werden und leben lernen in und mit und durch der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, ihr Lieben, ich möchte noch mit uns beten, ja? Ja, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe im Himmel, so auch auf Erden. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du in deiner unbeschreiblichen Liebe zu uns und aus Gehorsam zum Vater in deiner wunderbaren Gnade am Kreuz von Golgatha unsere ganze Schuld auf dich genommen hast. Dass du unser altes Leben, unser Fleisch mitgekreuzigt hast, dass wir frei sein können. Herr Jesus, nur du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch dich können wir auf ewig in eine Liebesbeziehung mit dir zusammen sein. Danke, dass du uns das Recht gegeben hast, deine Kinder zu werden. Du bist auferstanden und hast gesagt, es ist gut für uns, dass du weggehst. Dass du uns den Heiligen Geist senden kannst, der uns führt, der uns leitet, der uns tröstet und uns Kraft gibt, der uns in die Wahrheit führt. Du sollst der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Wir wollen jeden Tag aufs Neue unser ganzes Leben mit deiner Hand legen. Nicht nur ein paar Zimmer, sondern unser ganzes Leben. Und ich bitte, führe du uns. Wir bitten dich, dass du diesen trockenen Reisighaufen unseres Lebens anzündest, dass wir brennen für dich. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Herr Jesus, segne diese Menschen hier, segne diese Gemeinde, weil du bist unser König und du bist unser Herr und Heiland und nur du bist unser Gott. Amen. Amen.